Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Bundesrat Leuenberger ruft die Streikenden bei der SBB Cargo dazu auf, die Arbeit wieder aufzunehmen. Die Bemühungen um einen runden Tisch seien vorerst gescheitert. Der Direktor des Bundesamts für Zivilluftfahrt, Raymond Cohn, akzeptiert das Urteil wegen Delikten bei einem früheren Arbeitgeber. Die SVP droht mit Referenden gegen das Schulreformprojekt Harmos. Die irakische Armee führt in der Stadt Basra eine Großoffensive gegen schiitische Milizen. Und im Dossier dann die Besichtigung eines Tatorts, ein Vorlesungssaal in Nanterre bei Paris, wo ein rothaariger, aufmüpfiger Student vor 40 Jahren einiges in Gang brachte. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Herbert Ming.
Im Konflikt um die Zukunft der SBB Cargo Industriewerke in Bellinzona ist nach wie vor unklar, wie es weitergeht. Die Belegschaft hat beschlossen, weiter zu streiken. Die Gespräche zwischen Spitzen der SBB, den Gewerkschaften und dem Streikkomitee ergaben keine Einigung. Am Nachmittag zog Bundesrat Leuenberger folgendes Fazit:
Ich betrachte die Bemühungen um einen runden Tisch als gescheitert. Leider. Die Türe ist immer noch offen. Voraussetzung ist einfach, dass keine Vorbedingungen für das Schlussresultat der Arbeit am runden Tisch gemacht werden. Nicht von der SBB, nicht von den Streikenden. Die SBB hat sich zu diesem Schritt entschieden.
Leuenberger appellierte an die Streikenden, ihren Ausstand zu beenden. Den SBB-Verwaltungsrat ersuchte er, seine Beschlüsse zur SBB Cargo zu überprüfen. Zuhanden der Tessiner Bevölkerung, sagte Bundesrat Leuenberger, sie solle sich nicht in etwas hineinsteigern, das keine Berechtigung habe. Die Gefühle im Tessin nehme er sehr ernst. Der Tessiner Staatsrat will ein neues Treffen mit dem Bundesrat. Dabei sollen regionalpolitische Anliegen vorgebracht werden. In den festgefahrenen Arbeitskonflikt auf dem Bau kommt Bewegung. Der frühere Chefbeamte im SECO, Jean-Luc Nordmann, unternimmt einen zweiten Anlauf, einen nationalen Gesamtarbeitsvertrag zwischen Baumeistern und Gewerkschaften zu vermitteln. Wie das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement mitteilt, erklärten sich die Gewerkschaften Unia und Sina und der Baumeisterverband damit einverstanden. Die beteiligten Parteien hätten während der Gespräche Stillschweigen vereinbart. Der Direktor des Bundesamtes für Zivilluftfahrt, Raymond Cohn, akzeptiert die bedingte Geldstrafe wegen Vermögensdelikten, die das Basler Strafgericht im letzten Sommer ausgesprochen hatte. Wie sein Anwalt mitteilt, wird Cohn die Appellation gegen das Urteil zurückziehen. Cohn könne auch nach vorliegender schriftlichen Begründung das Urteil nicht in allen Punkten nachvollziehen, er sei aber bereit, die rechtlichen Konsequenzen zu tragen. Cohn hatte als Manager bei seinem früheren Arbeitgeber, Bati Group, Bonuszahlungen an Untergebene ausgerichtet, ohne dass er das gedurft hätte. Die Schweizerische Volkspartei, die SVP, bekämpft das Schulharmonisierungsprojekt Harmos. Dieses sieht unter anderem vor, die obligatorische Schulpflicht vom 6. auf das 4. Lebensjahr vorzuverlegen. Für SVP-Parteipräsident Brunner wird mit Harmos den Eltern der Erziehungsauftrag ab dem 4. Lebensjahr entzogen. Die Harmos-Schulreform soll deshalb mit Referenden in den Kantonen bekämpft werden. Die SVP wird frühestens an der übernächsten Delegiertenversammlung Anfang Juli über einen allfälligen Parteiausschluss von Bundesrätin Widmer Schlumpf entscheiden. An der kommenden Delegiertenversammlung vom 5. April werde sich kein formelles Anschlussverfahren durchgeführt, bestätigte ein SVP-Sprecher verschiedene Medienberichte. Der ägyptische Milliardär und Investor Sami Saviris verlegt den Sitz seiner Holdinggesellschaft in die Schweiz, nach Altdorf im Kanton Uri. Zudem will er mit seiner Holding an die Schweizer Börse gehen. Der Urner Regierungsrat zeigt sich erfreut über die Saviris-Ankündigung. Man mache der Holding aber keine Steuergeschenke, hieß es. Saviris plant in Andermatt ein grosses Hotelprojekt. Die derzeitige Finanz- und Bankenkrise hat keinen besonders negativen Einfluss auf den Ruf der Banken bei der Schweizer Bevölkerung. Eine von der Bankiervereinigung regelmäßig gemachte repräsentative Umfrage zeigt, dass 57% der Befragten eine positive oder sogar sehr positive Meinung von der Bankenbranche haben. Im Vorjahr waren es noch 59%. Das Bankgeheimnis hat sogar noch etwas mehr Rückhalt als 2007. 81% sind dafür, 2% mehr als im Jahr zuvor. Die chinesische Regierung in Peking lehnt Vermittlungsbemühungen zur Entschärfung des Konflikts um Tibet nachdrücklich ab. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, Tibet sei eine innere Angelegenheit Chinas und erlaube keine ausländische Einmischung. Inzwischen hat das chinesische Außenministerium in Aussicht gestellt, ausländischen Journalisten einen Besuch in der tibetischen Hauptstadt Lhasa zu erlauben. Vor dem UNO-Hauptgebäude in Genf riefen rund 400 Personen die UNO auf, im Tibet-Konflikt zu handeln und umgehend eine Untersuchungskommission nach Tibet zu schicken. In der südirakischen Hafenstadt Basra sind bei einer Großoffensive der irakischen Armee gegen schiitische Milizen mindestens 25 Menschen getötet worden. Angehörige der Mahdi-Miliz um den radikalen Prediger Muqtada al-Sadr kämpfen seit längerem erbittert um die Macht in der Ölstadt. Der Militärschlag der irakischen Armee konzentrierte sich nach Angaben von Einwohnern auf 6 nördliche Stadtbezirke Basras. In der Hafenstadt waren heftige Explosionen zu hören. Auf den Komoren vor Ostafrika haben Truppen der Regierung zusammen mit Soldaten der Afrikanischen Union die abtrünnige Insel Anjouan eingenommen. Trotz vereinzelt heftiger Gefechte sei die Militäraktion relativ unblutig geblieben, hieß es. Die Intervention hatte am frühen Morgen begonnen. Sie zielte darauf ab, Oberst Bakar zu stürzen, der sich letztes Jahr einseitig zum Präsidenten der Insel erklärt hatte. Der FC Sion wechselt erneut das Trainerduo aus. Maurizio Jacobacci und Charlie Rössli müssen nach nur 8 Spielen die Bank räumen. Es übernehmen wieder Alberto Bigon und Freddy Chasso, die den FC Sion bis im letzten Dezember gecoacht hatten.
Ein runder Tisch allein löst noch keine Probleme. Es müsste auch jemand Platz nehmen daran. Der Konflikt um SBB Cargo scheint festgefahren. Ein Teufel an der Wand namens Harmos. Die SVP läuft Sturm gegen das Schulreformprojekt der Kantone. Fiktion und Realität. US-Präsident Bush erachtet den Irak als immer stabiler. Die neue Gewalt zeigt ein ganz anderes Bild. Dann ein König und wie er sein Volk unglücklich macht. Bhutans Monarch hat ein Parlament wählen lassen, aber eigentlich sind seine Untertanen ganz zufrieden ohne Demokratie. Die Gefahr von Sicherheitsnetzen. Staatliche Unterstützung könnte die Banken zu noch größeren Risiken verleiten. Wahrheit als Medizin. Eine kenianische Friedensaktivistin über das, was ihr Land jetzt am nötigsten hätte. Am Anfang stand eine simple Hausordnung. Spurensuche am Ort, wo der Mai 68 seinen Anfang nahm. Wenn das Wort vom runden Tisch die Runde macht, besteht meist irgendwo ein Konflikt, der dringend gelöst werden sollte, aber niemand weiß wie. Das ist auch beim Stellenabbau bei der SBB Cargo im Tessin der Fall. Auch hier möchte man die Streitparteien an einen runden Tisch bringen. Aber, so sagt jetzt Verkehrsminister Leuenberger, die Bemühungen seien gescheitert. Voraussetzung für einen neuen Anlauf sei ein Streikabbruch und dass keine Vorbedingungen gestellt würden. Aus dem Bundeshaus Monika Zumbrunn.
Verkehrsminister Moritz Leuenberger zeigte sich heute Nachmittag sichtlich enttäuscht, als er vor den Medien erklärte:
Ich betrachte die Bemühungen um einen runden Tisch über die Zukunft der Werkstätte Bellinzona als einstweilen gescheitert.
Einstweilen gescheitert, aber vielleicht doch noch möglich unter 2 Voraussetzungen.
Voraussetzung ist nach wie vor, dass keine Vorbedingungen an das Verhandlungsergebnis gestellt werden und dass der Streik abgebrochen wird.
Leuenberger rief die über 400 SBB-Cargo-Angestellten in Bellinzona nochmals dazu auf, ihren Streik nach nun über 2 Wochen zu beenden. Dieser bundesrätliche Appell scheint im Tessin allerdings keine Wirkung zu haben. Gianni Frizzo, einer der Streikführer in Bellinzona: Ein runder Tisch komme so nicht in Frage. Für einen Streikabbruch müsse die SBB nach wie vor verbindliche Garantien für das Werk in Bellinzona geben. Die altbekannte Position der Streikenden also. Anklang findet bei den Gewerkschaften hingegen eine andere Aufforderung von Verkehrsminister Leuenberger, nämlich an die Adresse der SBB. Sie sollen ihre Zukunftspläne im Cargo-Bereich nochmals überprüfen. Auch bei den SBB selbst stößt diese Aufforderung auf offene Ohren. SBB-Sprecher Roland Binz.
Ja, wir haben ja bereits wiederholt erklärt, dass wir bereit sind, im Rahmen eines runden Tisches die Beschlüsse kritisch zu überprüfen, und sollten sich anhand neuer Fakten in einzelnen Bereichen noch bessere Lösungen ergeben, werden wir selbstverständlich uns für diese noch besseren Lösungen entscheiden.
Wie weit die SBB den Streikenden in Bellinzona schlussendlich aber entgegenkommen wird, ist nach wie vor offen.
Der Bericht von Monika Zumbrunn. Bildungspolitik. Seit Jahren versuchen Erziehungsdirektoren und Pädagoginnen, das Thema in die hohe Politik einzubringen. Und jetzt plötzlich steht es tatsächlich ganz oben auf der Traktantenliste. Sowohl die SP als auch die SVP präsentieren nämlich in diesen Tagen ihre Bildungskonzepte. Letzten Samstag forderte SP-Präsident Christian Löfra Gratistagesschulen für alle. Heute Nun kündete Toni Brunner die Opposition seiner SVP gegen das Schulreformprojekt HARMOS an. Der Staat nehme mit HARMOS den Eltern die Verantwortung für die Kindererziehung ab dem vierten Altersjahr, kritisierte Brunner und präsentierte die SVP-Vorstellung einer modernen Schule.
Die SVP will eine leistungsorientierte Schule, eine Schule in der Ordnung, Disziplin und auch der Wille zum Lernen vorherrscht. Das ist die moderne Schule von heute.
Bildungskonzepte von links und rechts, da prallen ganz offensichtlich zwei Welten aufeinander. Inlandredaktor Pascal Krauthammer.
Glaubt man der SVP, dann steht die Schweizer Volksschule kurz vor dem Untergang. Grund dafür ist das Projekt HARMOS. Für die SVP ist HARMOS nämlich die letzte Etappe einer gefährlichen Strategie, bei der der Staat die Erziehung der Kinder übernimmt und die Eltern entmündigt. Die SVP fürchtet zudem den Verlust von Sprachfertigkeit und Kultur, wenn schweizweit ab dem ersten Schultag Hochdeutsch als Unterrichtssprache vorgeschrieben würde. Nein, die SVP will all diese Reformen nicht. Sie will ein besseres Schulsystem mit der Renaissance einer Schule, in der wieder Disziplin und Ordnung herrscht. Diese Position vermag bestimmt manche Eltern zu überzeugen. Nicht aber Bildungsforscher Rolf Becker von der Universität Bern. Rolf Becker glaubt, dass bei der SVP
eine Welt hier im Vordergrund steht, die, glaube ich, so nicht mehr existiert. So die Verniedlichung der Schweiz als das Heidiland. Da wird die Schweiz im internationalen Wettbewerb eindeutig abgehängt.
Prophezeit der Bildungsforscher mit Hinweis auf die PISA-Studie, bei der auch unsere 26 unterschiedlichen Schulsysteme nicht überzeugten. Heute gehe der internationale bildungspolitische Trend den Weg, den die Bildungsdirektoren mit dem Projekt HARMOS, mit der frühen Einschulung und der Förderung aller sozialer Schichten, gehen wollten. Konkret:
Abbau von ungerechtfertigten Bildungsungleichheiten, Herstellung von Chancengerechtigkeit, Ausschöpfung von begabten Reserven, auch in bildungsfernen Gruppierungen.
Dass sich gerade die frühe Einschulung lohne, gegen die sich die SVP nun so sehr wehrt, zeigten die Erfahrungen aus den Niederlanden.
Die Bildungsungleichheiten sind in den Niederlanden im Vergleich zur Schweiz gering, und die haben sehr günstig zum Beispiel bei den internationalen Schulleistungsvergleichen abgeschnitten.
Vor diesem Hintergrund unterstützt Bildungsforscher Becker sogar die Idee der SP, die Gratistagesschulen fordert. Eine erste Initiative mit diesem Inhalt hat die SP im Kanton Basel-Stadt bereits lanciert. Dass solche Gratistagesschulen nicht finanzierbar seien, dieses Argument der SVP will der Bildungsforscher nicht gelten lassen.
Das sind Investitionen in die Zukunft von Generationen, das sind Investitionen in die Zukunft einer Gesellschaft, und ich sehe, dass hier solche Maßnahmen wie von Basel-Stadt in die richtige Richtung auch gehen.
Auch wenn die SVP das Bildungskonzept der SP wie das Projekt HARMOS ablehnt, Diese Konzepte wären eigentlich auch im Interesse der SVP, resümiert Professor Becker.
Das, was die SVP ja auch möchte, zum Beispiel weniger Kriminalität. Wir wissen, dass Kinder, die sehr frühzeitig Bildung erfahren, seltener kriminell werden. Und dass sie erfolgreich sind bei dem Übergang in den Arbeitsmarkt. Dass sie weniger Brüche in ihrem Lebenslauf. Also die Befunde der Bildungsforschung sprechen da eine eindeutige Sprache und widersprechen den Behauptungen der SVP.
Die SVP wird sich von solchen Analysen aber kaum beeindrucken lassen. Gratis-Tagesschulen kommen für sie nicht in Frage und das Projekt Hamos wird sie mit allen Mitteln bekämpfen. Zuerst in Luzern, dann in all den anderen Kantonen, in denen ein Referendum zustande kommt.
Pascal Krauthammer hat berichtet. Noch letzte Woche zum 5. Jahrestag des Einmarsches in Irak lobte US-Präsident Bush die zunehmende Stabilität im Zweistromland. Und er würde es vielleicht auch heute noch tun, doch die Fakten sprechen eine andere Sprache. Vor allem aus dem Süden des Landes, aus der Stadt Basra, werden heftige Gefechte gemeldet. In der Region kämpfen die Milizen des radikalen Schiitenführers Muqtada al-Sadr und die Badr-Organisation von Abdelaziz Hakim um die Vorherrschaft. Die Toten und Verletzten heute allerdings sind das Resultat der blutigen Auseinandersetzungen zwischen den Sadr-Milizen und irakischen Regierungstruppen. Warum ist es zu den Kämpfen gekommen und warum gerade jetzt? Das fragte ich den Nahost-Experten Michael Lüders.
Im Grunde genommen gingen die Kämpfe und Auseinandersetzungen los, als bereits die Briten im vorigen Jahr sich weitestgehend aus Basra zurückgezogen hatten. Es war ein Machtvakuum entstanden und verschiedene schiitische Milizen haben versucht, es nacheinander zu füllen. Muqtada al-Sadr ist einer der einflussreichsten, wenn nicht der einflussreichste schiitische Prediger, der enormen Einfluss gerade unter der Jugend und in der Unterschicht hat. Und nun ist es zu offenen Kämpfen gekommen zwischen verschiedenen Milizen. Man muss sich immer vor Augen halten, der Irak ist ein zutiefst von Stammesgegensätzen geprägtes Land. Die Loyalität des Einzelnen gilt stets dem Stamm, sehr viel weniger dem Staat.
Muqtada al-Sadr hat mit einem Generalstreik gedroht, wenn die Angriffe auf seine Leute nicht aufhörten. Wie ernst ist diese Drohung zu nehmen?
Sie ist durchaus ernst zu nehmen. Die Androhung eines Generalstreiks soll vor allem die Widersacher unter Zugzwang setzen, denn wenn es zu einem Generalstreik käme und die Geschäfte geschlossen wären, dann wäre dies eine Art Referendum zugunsten von Muqtada al-Sadr und zu Ungunsten der übrigen Rivalen um die Macht. Es ist der Versuch, die Muskeln spielen zu lassen, um jenseits von militärischer Gewalt eine Lösung herbeizuführen.
Sie haben es vorhin schon erwähnt, Ende letzten Jahres sind die britischen Truppen aus Basra abgezogen. Die Idee war, dass die Iraker dort selbst für Stabilität sorgen und Basra sollte diesbezüglich Vorbildfunktion haben für das ganze Land. Ist dieses Experiment gescheitert?
Es ist so, dass in dem Moment, wo die Briten sich zurückgezogen haben, und sie haben das weniger aus Einsicht getan in die schwierigen Realitäten des Irak, als vielmehr aus der Notwendigkeit, aus der Schusslinie zu geraten. Dieses war natürlich eine insofern richtige Entscheidung, als den Irakern ihre Zukunft selber zu überlassen ist. Aber gleichzeitig muss man sagen, es gibt keine staatlichen Strukturen mehr im Irak, weder in Basra noch in anderen Landesteilen. Überall haben wir eine bürgerkriegsähnliche Situation, die sich in lokalen Kriegen äußert, am massivsten zurzeit in Basra, weil der Staat zerstört worden ist nach dem Sturz von Saddam Hussein durch die Briten, durch die Amerikaner. Und in der Zeit ihrer Besatzung haben sie es nicht geschafft, neue Strukturen heranzuziehen. Und das Ergebnis war eine Anarchie, von der insbesondere radikale Milizen profitiert haben. Und es ist sehr schwierig, sich eine politische Lösung vorzustellen. Am Ende wird sich derjenige durchsetzen, der am meisten Waffen hinter sich vereint.
Wie hat sich der Alltag in Basra entwickelt seit dem Abzug der Briten Ende letzten Jahres?
Es gibt zunächst einmal eine massive Islamisierung, vor allem vor dem Hintergrund, dass Menschen, die in einer sehr gefährlichen Lage leben und auf nichts wirklich Bezug nehmen können, auf keine staatliche Institution, in ihrer Angst natürlich zunächst einmal Zuflucht nehmen auf ihren eigenen Stamm und auf die Religion. Und die Islamisierung ist ein sichtbares Kennzeichen dieser Entwicklung. Es gibt also eine Verhüllungskampagne der Frauen, die sehr weit reicht und Basra vom Stadtbild her kaum noch von iranischen Städten unterscheiden lässt. Hinzu kommt, dass die Infrastruktur weitgehend zusammengebrochen ist, vor allem die Versorgung der Stadt mit Wasser und mit Strom. Die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch. Es ist also eine sehr kritische Lage und von den Öleinkommen profitiert nur eine kleine mafiöse Elite. Von dem Reichtum gerät also nichts an das Volk.
Nicht nur in Basra, auch in anderen Teilen Iraks hat die Gewalt in den letzten Tagen wieder zugenommen. Mosul im Norden zum Beispiel, aber auch in der grünen Zone in Bagdad. Heißt das, die Phase der abnehmenden Gewalt seit letztem Sommer ist zu Ende in Irak?
Davon muss man wohl ausgehen. Nun muss man sich vor Augen halten, dass die Gewalt eigentlich nie wirklich abgenommen hat. Der Krieg ist kontinuierlich weitergegangen, lediglich im sunnitischen Zentrum hat es einen Rückgang terroristischer Gewalt gegeben, weil dortige sunnitische Stammesführer, häufig in Zusammenarbeit mit der US-Armee, gegen radikale Kräfte in den eigenen Reihen vorgegangen sind, um die eigene Selbstzerstörung zu beenden, das endlose Töten der Sunniten und der Schiiten untereinander und gegeneinander. Aber der Irak dürfte auch für die nächsten Jahre ein sehr instabiles und von Gewalt gekennzeichnetes Land sein.
Die Einschätzung des Nahostexperten Michael Lüders. Zum allerersten Mal hat am Wochenende die Bevölkerung von Bhutan ein Parlament gewählt, ein bedeutender Schritt in der Geschichte des Königreichs im Himalaya. Denn nach 100 Jahren absoluter Monarchie hat der jetzige König von Bhutan nun seine Macht abgegeben. In Zukunft will er sich auf seine Rolle als konstitutioneller Monarch beschränken. Ein Rollenwechsel, der dem König offensichtlich weniger zu schaffen macht als seinem Volk. Auslandredaktor Daniel Voll.
Bhutans Weg zur parlamentarischen Demokratie stand ganz im Zeichen des Königs. Sowohl Sieger wie Verlierer der Wahl bekennen sich zum König, der sich nicht auf Druck der Straße von der absoluten Macht verabschiedet, sondern auf eigenen Wunsch. Er hat dem Volk den Übergang zur parlamentarischen Monarchie verordnet. Gegen dessen Willen, wie Werner Kühling, Projektleiter der Schweizer Entwicklungsorganisation Helvetas in Bhutan, sagt.
Ich habe niemanden getroffen, der die Monarchie abschaffen wollte oder die absolute Monarchie nicht mehr haben wollte. Und der vierte König Jigmesinje Wangchuk, der wollte, dass das Volk jetzt zur Demokratie übertritt und deshalb hat er verordnet, dass im Frühling dieses Jahres demokratische Wahlen durchgeführt werden in das Parlament.
Jigmesinje Wangchuk, der Bhutan bis zu seinem Rücktritt vor etwas mehr als einem Jahr über 30 Jahre lang mit absoluter Macht regiert hatte, habe erkannt, dass die Zeit der allmächtigen Herrscher abgelaufen sei und habe den Übergang langfristig geplant.
Er hat immer gesagt, die Monarchie ist zwar eine Staatsform, die gut ist, wenn der Monarch gut ist. Und wenn der Monarch schlecht ist, also nehmen wir das Beispiel von Nepal, dann ist das eben ein schlechtes System und darum hat er die Demokratisierung des Landes gewollt und eine konstitutionelle Monarchie. Es war also ein sehr weiser Entscheid eines Königs, der mit 17 Jahren König wurde, als sein Vater starb und 34 Jahre im Amt war.
Das Königreich im Himalaya, das lange von der Umwelt praktisch abgeschottet war, hat sich erst in den letzten 3-4 Jahrzehnten langsam geöffnet und unterliegt heute nicht nur politisch, sondern auch sozial und wirtschaftlich einem starken Wandel. Noch immer leben etwa 2/3 der Bevölkerung von der Landwirtschaft. Entwicklungsmöglichkeiten gibt es allerdings nur wenig. Wichtigster Wirtschaftszweig ist die Produktion von Strom, der mit Wasserkraft produziert und ins Nachbarland Indien verkauft wird. Wachstumsbranche ist der Tourismus, der sich in den nächsten 3 Jahren von 20.000 Besuchern verdoppeln soll. Dass dabei die ökonomische Entwicklung nicht zulasten der traditionellen Kultur und der Umwelt geht, dafür sorgt ein Entwicklungsplan, den der vierte König seinem Land verordnet hat und der weiterhin gilt. Und falls die Entwicklung in eine falsche Richtung geht, dann wird auch die neue Regierung mit einer vertrauten Stimme rechnen müssen, wie Helvetas-Koordinator Werner Kühling weiß.
Ich habe kürzlich den fünften König seinen Sohn gesehen, da er hat gesagt, dass er praktisch sich jeden Tag mit seinem Vater trifft. Und ich weiß, dass der vierte König sehr stark um das Wohl seines Volkes besorgt ist. Aber diese Situation, er ist praktisch wie ein Halbgott für die Bevölkerung, diese überhaupt nicht ausnutzt, aber dort, wo er findet, dass er noch Einfluss ausüben muss, dass er das über seinen Sohn macht. Aber sonst hält er sich absolut zurück und tritt wenig in der Öffentlichkeit auf.
Den Jigmen Singye Wangchuck, der zurückgetretene König von Bhutan, übt schon länger die Rolle eines konstitutionellen Monarchen aus, als moralische Autorität im Hintergrund.
Daniel Voll im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieris. In den weiteren Beiträgen hören wir die kenianische Friedensaktivistin Stella Mulae. Sie zeichnet ein düsteres Bild vom Zustand ihres Landes, trotz der Einigung der Politiker. Und unser Frankreich-Korrespondent erzählt die Geschichte einer explosiven Hausordnung. Sie steht am Anfang der Studentenunruhen vor 40 Jahren. Doch zunächst jetzt zur Finanzkrise. Zinsen gesenkt, Garantien gesprochen. Die US-Notenbank ist der notleidenden Finanzindustrie letzte Woche gleich mehrmals mit spektakulären Aktionen zu Hilfe geeilt. Zumindest für den Moment hat das offenbar genützt. Die Aktienbörsen haben angezogen, auch Banktitel sind wieder deutlich im Plus. Ob das neu geknüpfte Sicherheitsnetz der US-Notenbank allerdings auch längerfristig trägt, ist fraglich. Denn es verführt die Banken dazu, künftig noch größere Risiken einzugehen. Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer.
Die Zeiten auf den Finanzmärkten sind turbulent und um diese zu überstehen, brauche es neue, innovative Ideen, stellt Ivan Lengweiler fest. Er ist Professor für Wirtschaftstheorie an der Universität Basel und spezialisiert auf Finanzmarktfragen. Dass die US-Notenbank, das Federal Reserve System, letzte Woche gleich mehrmals mit spektakulären Aktionen den Finanzmärkten half, gefällt ihm.
Ich bin in einem gewissen Sinn positiv überrascht, dass das Federal Reserve neue Ideen entwickelt hat, um diese schwierige Krise in den Griff zu kriegen.
Und deshalb unter anderem entschieden hat, ein neues Kreditfenster für die Banken zu öffnen und eine neue Art von Krediten zu vergeben. Die Notenbank übernimmt von den Banken Wertpapiere, die auf wackeligen Hypotheken fußen und bringt damit Bewegung in den vermurksten Markt.
Das Fed erlaubt damit, dass diese Kreditmärkte, diese für verbriefte Kredite, möglicherweise wieder zu funktionieren beginnen. Sobald das geschieht, haben wir wieder Marktpreise für diese Wertpapiere und ein großer Teil der Unsicherheit verschwindet.
Zumindest kurzfristig scheint die Rechnung aufzugehen. Die Situation an den Finanzmärkten scheint zurzeit etwas weniger wackelig als auch schon. Vielleicht hat das entschiedene Eingreifen der Notenbank tatsächlich Schlimmeres verhindert. Mittel- und längerfristig könnten die aus heutiger Sicht erfolgreichen Rettungsaktionen hingegen fatale Auswirkungen haben, fürchtet Professor Lengweiler.
Den Banken wird gesagt, ihr könnt irgendeinen Blödsinn machen und das Fed holt euch da raus.
Aus erzieherischer Sicht sind die jüngsten Rettungsaktionen also äußerst fragwürdig. Umso mehr als, dass die US-Notenbank bereits in früheren Krisen die Aktienbörsen vor Kursrutschen bewahrt hat, indem sie jeweils rasch die Zinsen senkte. Diese Politik hat viele Marktteilnehmer dazu verleitet, zu große Risiken einzugehen, stellt der Finanzmarktspezialist von der Universität Basel fest.
Ich würde das als Airbag-Mentalität bezeichnen. Wir sind heute in einer Airbag-Mentalität in dem Sinn, dass Banken Kredite vergeben können, von denen sie nicht wissen, wie gut die Bonität der Schuldner ist. Und wenn es dann schief läuft, dann kommt das Fed und nimmt ihnen diese Kredite ab.
Diese Mentalität ist aus zwei Gründen fatal. Zum einen verleitet sie dazu, künftig noch schneller zu fahren, als man dies ohne Airbag vernünftigerweise tun würde, beziehungsweise noch sorgloser Kredite zu vergeben als in der Vergangenheit und damit noch mehr und noch schwerere Krisen zu riskieren. Zum anderen lehrt sie die Banken, dass es sich lohnen kann, die Verluste mindestens zum Teil auf die Allgemeinheit abzuwälzen, nachdem man die Gewinne eingestrichen hat.
Man kann nicht bestreiten, dass ein Teil der Verluste tatsächlich möglicherweise sozialisiert wird.
Das mag ja noch angehen. Beunruhigender ist hingegen die Tatsache, dass die US-Notenbank mit ihren diversen Feuerwehrübungen wohl schon wieder die Basis dafür gelegt hat, dass die Finanzmärkte künftig noch größere Risiken eingehen und noch unvernünftiger handeln werden, zum Schaden von uns allen.
In Kenia hat das Parlament das Koalitionsabkommen zwischen Präsident Mwai Kibaki und Oppositionsführer Raila Odinga zwar gut geheißen, doch wer welchen Ministerposten erhält, ist nach wie vor umstritten. Und auch in der kenianischen Bevölkerung haben die Konflikte rund um die Präsidentschaftswahlen tiefe Gräben hinterlassen. Viel Arbeit für Vermittler und Vermittlerinnen, zum Beispiel für die junge Friedensaktivistin Stella Mulae. Afrika-Korrespondent Rudi Küng hat sie getroffen.
Kenia sei eine gespaltene Nation, sagt Stella Mulae. Und die Spaltung gehe durch sämtliche Bereiche der Gesellschaft, auch durch die Polizei und die Kirche.
Kenya is a nation is divided. It's divided in the police force. It's divided at church levels. It's divided in all sectors of the society.
Die 28 Jahre junge Kenianerin engagiert sich im Auftrag des schweizerischen Fastenopfers für Friedensarbeit und erlebt dabei diese Spaltung am eigenen Leib. Überall spiele es eine Rolle, welcher Volksgruppe man angehöre, auch wenn man dies bei der Ruhe, insbesondere in der Hauptstadt Nairobi, kaum bemerke.
There's a lot of calmness, but the differences are beneath the calmness.
Die Differenzen seien nach wie vor tief. Die Leute betrachteten einander nach ethnischen Gesichtspunkten und redeten höchstens mit Angehörigen der eigenen Volksgruppe. Das müsse durchbrochen werden, sagt Stella Mulae.
And that is what we have to break.
Doch gegenwärtig sei es gar nicht möglich, die verfeindeten Gruppen zusammenzubringen.
Right now it's not yet a level of bringing two different communities together. It is to give space for one community to speak about what has been going on.
Man müsse erst einmal den einzelnen Volksgruppen überhaupt die Möglichkeit geben, sich darüber auszusprechen, was geschehen sei und geschehe, damit sie zu einem Treffen mit anderen Gruppen bereit seien. Denn noch immer dächten die Leute in der Art, die anderen gegen uns.
Because the perception here is them versus us.
Stella Mulae konnte unlängst ihre Anliegen vor dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf vortragen und forderte zuerst einmal mehr Sicherheit. Denn noch immer sei es gefährlich, in Gebiete zu reisen, wo hauptsächlich andere Volksgruppen lebten. Die Polizei müsse mehr für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger tun, sonst sei an Versöhnungstreffen der verfeindeten Gemeinschaften gar nicht zu denken.
In terms of security, the police has to do more than they are doing. They have to make sure that the security of persons is guaranteed, that roads are passable, that if you're traveling at night, it is okay for you, that communities are able to interact with each other.
Und sie ruft die Führungspersonen der Kirchen, der Dörfer und Städte, der Volksgruppen und auch der Polizei auf, sich dafür einzusetzen, dass die Nation wieder vereint und die Volksgruppen wieder versöhnt würden.
This aspect of building and bringing the nation together start with the church leaders, it starts with the community leaders, it starts with the tribal leaders, it starts within the police force.
Doch solche Friedensarbeit sei langwierig, denn es gehe dabei um Gerechtigkeit, Wahrheit, um Vergebung und Entschädigung.
It takes time because peace is about truth, it's about justice, it's about mercy, it's about retribution.
Wie schlimm es um Kenia ihrer Ansicht nach aber steht, wird zum Schluss deutlich, wenn Stella Mulae verrät, dass sie bei ihrem Einsatz für Versöhnung und Frieden oft angefeindet wird.
There's a danger of being a moderate. There's a danger of being a voice of reason.
Es sei gefährlich, gemäßigt zu sein und an die Vernunft zu appellieren. Doch die Wahrheit müsse gesagt und der Vernunft Genüge getan werden, damit Kenia heilen könne. Und es brauche Leute, die das täten.
And there has to be some certain people who do that.
Die kenianische Friedensaktivistin Stella Mulae im Beitrag von Rudi Küng. Unterdessen ist es 18 Uhr und gut 35 Minuten. Im Dossier blicken wir 40 Jahre zurück. Studentenunruhen erfassten 1968 Universitäten in der halben Welt. Nächtelange Straßenschlachten, brennende Barrikaden, die Besetzung der Sorbonne-Universität in Paris. Massendemonstrationen, Streiks, ein immer ratloser wirkender General de Gaulle. So ist die legendäre Periode im Mai 68 in Frankreich in Erinnerung. Brennpunkt war das Quartier Latin, doch womöglich wäre es dort gar nie so weit gekommen, wenn nicht zuvor an einem anderen Ort den Behörden die Kontrolle bereits entglitten wäre. In einem Außenquartier der Hauptstadt an der Universität von Nanterre, und zwar schon Ende März 68. Unser Korrespondent Philipp Scholkmann berichtet von dort, wo alles begann vor 40 Jahren.
Im 10-Minuten-Takt fährt die Schnellbahn vom Zentrum der Hauptstadt in die westlichen Vorstädte. Heute ist der Campus von Nanterre ausgezeichnet erschlossen mit eigenem Bahnhof. Auf dem Vorplatz versuchen zwei Aktivisten der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die vorbeiströmenden Studierenden zu motivieren, ihre Unterschrift zu geben. Nicht für das chinesische Regime wie damals, sondern dagegen. Ein fliegender Buchhändler legt daneben auf einem Campingtisch abgegriffene Taschenbücher aus. Er verspricht uns, das 40-Jahr-Jubiläum der Jugendunruhen gebührend zu würdigen. Schon morgen werde er ein paar der vergilbten Kampfschriften aus jener Zeit aus dem Keller holen. Immerhin, ein zerlesenes Taschenbuch über die sexuelle Revolution liegt schon da. Ob es heute noch jemanden interessiert? Der Buchhändler erklärt uns die damalige Szenerie. Er war Gymnasiast, als die Studentenrevolte losging, in der Satellitenstadt Nanterre nebenan. Hier, wo der Campus steht, für heute fast 40.000 Studierende, war 10 Jahre vor den Unruhen noch ein Militärgelände. Ringsrum war Brachland und waren Bidonvilles, Slums, in denen damals Flüchtlinge und Einwanderer aus dem Maghreb hausten, in bloßen Bretterverschlägen, bestätigt der Buchhändler. Frankreich war ein konservatives und ein politisch zerrissenes Land mit offenen Wunden aus 2 Jahrzehnten verlorener Kolonialkriege in Indochina und in Algerien. Andererseits war damals die Zeit der Trente Glorieuse, der Hochkonjunktur nach dem Zweiten Weltkrieg. Die erste Generation der Babyboomer kam ins Hochschulalter. Die Zugangsbeschränkungen waren gefallen, Studieren wurde zum Massenphänomen. Die alten, einst für die Eliten gebauten Universitäten platzten aus allen Nähten. Um die Pariser Hauptuniversität, die Sorbonne, zu entlasten, ließ die Regierung an der Stelle der Kaserne ein 50 Dutzend neuer Betongebäude erstellen für Seminare, Vorlesungen, Verwaltung. Auch ein Studentenheim gehörte dazu. Die Behörden hätten es vielleicht nie bauen lassen, wenn sie geahnt hätten, welchen Ärger sie damit bald haben würden. Splittergrüppchen verteilen ihre Traktate für den herannahenden surrealistischen, anarchistischen, trotzkistischen oder maoistischen Umsturz. Es ging in Nanterre wie anderswo bald um revolutionäre Glaubenskriege und vor allem um den Muff unter den Talaren. Die Copains vom Studentenheim sahen sich schon bald in einer Linie mit den großen Studentenbewegungen, wie sie an den Universitäten in Deutschland und in den Vereinigten Staaten längst im Gang waren.
Le rôle de Dany est essentiel. La première manifestation concrète de l'action de Dany a consisté à contester verbalement un cours d'Alain Touraine.
Ein vorlauter Rotschopf störte regelmäßig die Soziologievorlesungen von Alain Touraine mit Thesen aus der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, die er im Original gelesen hatte, erinnert sich eine ehemalige Studentin in der Archivaufnahme von Radio France.
Parce que c'est lui qui a introduit dans un milieu qui connaissait absolument rien les références à Adorno et à Marcuse.
Er hieß Daniel Cohn-Bendit. An der Universität wurde er Danny Le Rouge, Danny der Rote genannt. Sohn jüdischer Flüchtlinge, in Südfrankreich geboren, mit deutschem Pass und einem ausgeprägten Sinn für Provokation. Auch der französische Jugendminister bekam das zu spüren, der gekommen war, um das neue Sportzentrum zu eröffnen. Der Rote Dani nannte den Minister einen Reaktionär und beschied ihm, er könne sich angenehmere Leibesertüchtigungen vorstellen, als ins Schwimmbad zu gehen. Denn die Copains hatten neben der Weltrevolution doch auch ein konkretes, physisches Anliegen, das die Protestbewegung erst in Gang brachte. Es ging um die Hausordnung des Studentenheims. Warum dürfen die Frauen im Männertrakt zu Besuch kommen, nicht aber die Männer im Frauentrakt, lautete die Frage. Das Erziehungsministerium sprach vom Schutz der Töchter, die Studierenden von Gleichberechtigung und Emanzipation. Am Eingang des Studentenheims hing schon bald ein Transparent, das den Streik gegen die Hausordnung verkündete. Und am 22. März versammelte sich ein Grüppchen linker Aktivisten zur revolutionären Versammlung in einem Seminarraum. Die Aufnahme ist erhalten. Abermals führte der Rote Dani das Wort. Beschlossen wurde die vorübergehende Besetzung des Verwaltungsgebäudes. Es sollte ein kurzes Happening werden. Die Staatsmedien versuchten, die besorgten Eltern noch zu beruhigen. Gerade mal ein paar Dutzend Aktivisten waren dabei, von 12.000 Studierenden damals insgesamt in Nanterre. doch die Besetzung wurde der Auftakt zu einer Protestwelle, die einen guten Monat später Hunderttausende aus Schulhäusern und Universitäten auf die Straßen trieb, was beinahe die Fünfte Republik gestürzt und General de Gaulle aus dem Amt gefegt hätte. Schon nach den Osterferien war in Nanterre an geregelten Unterricht nicht mehr zu denken. Die Universität lebte im Rhythmus der Sit-ins, Demonstrationen und drohenden Polizeieinsätze, bis sie Anfang Mai vom Rektor geschlossen wurde. Das aber verlagerte den Aufruhr nur in die Innenstadt, wo zunächst gegen die Schließung von Nanterre demonstriert wurde, bald gegen die herrschende Ordnung überhaupt. Die Aktivisten aus der Vorstadt machten sich mit tausenden anderen am Straßenbett des Quartier Latin zu schaffen, um die neue Gesellschaft mit Pflastersteinen zu erkämpfen. Die Sicherheitspolizei zückte ihrerseits die Knüppel. Bald schlossen sich Arbeiter in ganz Frankreich den Studierenden an und traten in den Generalstreik. Nicht unbedingt für die Weltrevolution, aber doch für gerechtere Löhne. Und heute? Das Originaldekor ist erhalten. Die damals in der Eile hochgezogenen Zweckbauten der neuen Universität sind noch immer der Kern des Campus. Durch eine offene Hörsaaltür im einst besetzten Verwaltungstrakt B dringen Wortfetzen. Die Studierenden schreiben konzentriert die Thesen mit über Standesprivilegien, Macht und Unterdrückung am Vorabend der französischen Revolution. Weit und breit kein Danny Le Rouge, der den Unterricht stören würde. Dennoch, die Wände sind verklebt mit Kampfschriften einer trotzkistischen Partei, die alle die Jahre überlebt hat. Sie kämpft nicht mehr für die Weltrevolution, sondern gegen die neue Studienordnung, die neoliberal sei.
La fac a gardé l'esprit assez révolutionnaire quand même. Ça se voit ici avec la forte majorité d'étudiants assez communistes, mais en général ça se tasse un peu. Moi je suis en droit, donc ça n'a pas beaucoup d'ampleur quoi.
Etwas von der Protestkultur von damals sei noch immer zu spüren, sagt ein Jus-Student im zweiten Semester, auch wenn das in seiner Fakultät nicht mehr so ausgeprägt sei. Vor der Universitätsbibliothek hängt ein Transparent. Dort protestieren die Angestellten gegen immer prekärere Arbeitsverträge.
Mais 68, c'est quand même, il était interdit d'interdire. Enfin, voilà. Oui, les étudiants sont redevables et même.
Irgendwie fühle man sich den 68ern noch immer verpflichtet, bestätigt eine Spanischstudentin. Nur das Vertrauen in den sozialen Fortschritt scheint in den 40 Jahren in Nanterre irgendwann abhanden gekommen zu sein.
Philipp Scholkmann aus Nanterre, dem Epizentrum der Studentenunruhen vor 40 Jahren. Das französische Medienarchiv hat übrigens eine umfangreiche Ton- und Bilddokumentation zum Mai 68 zusammengestellt. Sie ist im Internet frei zugänglich unter www.ina.fr. Einen Link auf diese Dokumentation finden Sie auch im DRS-Online-Angebot unter drs.ch. Das war das Echo der Zeit vom Dienstagabend. Verantwortlich war Roman Villinger, für die Nachrichten Simon Loy. Am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.